Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 258. Podcast-Folge. Es ist Montag, der 19. August und der HSV hat die erste Runde im DFB-Pokal erfolgreich überstanden. Für euch am Mikrofon sind
Lasse
und Nando. Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön. Hamburg, deine Straßen, und nicht Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Vielleicht nochmal zur Einordnung auch für uns und für euch. Wir hatten nach den ersten beiden Spielen noch einige Fragezeichen in Sachen Spielidee und Spielanlage unseres HSV und haben dann die erste Runde im DFB-Pokal gegen einen unterklassigen Gegner als Charaktertest eingestuft. Das gilt natürlich nicht nur für den HSV, sondern für alle Vereine in der ersten Runde, die gegen die hochmotivierten Underdogs antreten. Und insbesondere Bundesligisten starten ja ohne Punktspielpraxis in diese erste Runde im Pokal. Und deswegen kommt es da auch gerne mal zu Überraschungen. Einige waren dabei, einige konnten gerade noch so abgewendet werden. Hannover hat es in Bielefeld erwischt, Bochum als Erstligist in Regensburg, dem Aufsteiger in die zweite Liga. Und Dynamo Dresden hat einen unserer Aufstiegsfavoriten in der zweiten Liga, die Fortuna aus Düsseldorf, aus dem Pokal geschossen. Lasse, wenn wir dann noch schauen, wie knapp es zum Beispiel bei Köln, Nürnberg, Kiel, Union Berlin, Hoffenheim, Mainz und Pauli war, da bestätigt sich wirklich immer wieder, die erste Runde ist einfach kein Selbstläufer im Pokal.
Nee, ich habe mir die Konferenz am Freitag angeguckt und da sind ja tatsächlich alle unterklassigen Teams in Führung gegangen und alle höherklassigen Teams mussten erstmal ausgleichen und dann in Führung gehen und das war echt knapp. Und man merkt einfach, dass der Fußball irgendwie dann in gewissen Wettbewerben, man spricht immer davon, dass der Abstand zwischen erster und zweiter Liga eigentlich größer wird, aber komischerweise im DFB-Pokal, wenn die Erstligamannschaften oftmals noch keine Spielpraxis haben, dann gilt das manchmal nicht so und dann wird es doch knapper, als es dann irgendwie doch immer gemacht wird, weil auf der einen Seite, da sind sich die Experten ja nicht einig. Einige sagen, der Fußball und die Ligen rücken immer näher aneinander, die anderen sagen, der Gap zwischen Bundesliga und zweiter Liga wird immer größer. Ich meine, am Ende irgendwie ist es dann anscheinend doch tagesformabhängig und auch, wie ich es eben gesagt habe, spielpraxisabhängig.
Ja, man kann das vielleicht sogar auch mit den Nationalmannschaftsturnieren ein bisschen vergleichen.
Ja, es total.
Es gibt einfach nicht mehr ganz diese ganz kleinen Mannschaften, die ein Selbstläufer sind. Das ist ein K.O.-Spiel, volle Motivation. Wenn dir die Überraschung gelingt, bist du der Held. Und ich glaube, das wirkt dann gerade im Pokal, das ist für die meisten unterklassigen Gegner natürlich das Spiel des Jahres, ausverkauftes Haus, extra Einnahme. Und dann kannst du einmal auf großer Bühne live bei Sky eben performen. Das ist für die, glaube ich, schon ganz cool. Und die können schon alle kicken, ne? Im Normalfall, wahrscheinlich in 99 von 100 Spielen, klappt's nicht. Aber dieses eine Spiel ist da manchmal möglich. Und wir können sagen, der HSV hat sich keine Blöße gegeben. Gewann im Meppen mit 1-7. Mit Spannung wurde die Startelf erwartet. Da gab es einige Verletzungsprobleme. Dompe, Hatzi Kadunic, am Ende auch El Fadli. Wir hatten diverse Ansätze. Aber in jedem dieser Ansätze hatten wir eine Viererkette erwartet. Steffen Baumgart blieb jedoch bei seiner Dreierkette, aber eben anstelle von Remusch in der Zentrale hat er mit Hefti und Muheim zwei Außenverteidiger neben Schomlau flankiert in der letzten Reihe. Davor Meffert und Reis, die Doppelsechs, Balde und Jatta auf den Außenbahnen, Ferrei und Karabetz, die freien offensiven Gestalter und Königsdörfer im Zentrum. Ein sehr offensiver Ansatz auf dem Papier, der jedoch in der ersten halben Stunde, Lasse, sehr kontrolliert ausgespielt wurde.
Ja, absolut. Ich fand, der HSV begann jedoch etwas unkonzentriert und man hat direkt eine Freistoßchance für Meppen zugelassen, die sie aber nicht wirklich nutzen könnten. Ferro hat da auch souverän gehalten. Anschließend gab es noch einen Schuss aufs Obernetz vom HSV. Das war es dann aber auch schon in der Anfangsphase von Meppen. Nach einer geklärten Ecke durch Muheim setzt der HSV wirklich gut nach. Und Ferrei schießt aus der Distanz Druck von unten links ein. Also es war ein richtig schöner Treffer, was mir daran gut gefallen hat, dass man nicht aufgesteckt hat, sondern dass man weitergespielt hat, den Ball in der gefährlichen Zone behalten hat, sich nochmal fokussiert hat und dann in der zweiten Chance reingemacht hat. Ja, und dann foult Sprenkelmeier Karabetsch vorm Strafraum und Miro Muheim zirkelt den Freistoß absolut sehenswert um die Mauer ins linke Eck. Ich habe das Spiel erst real life sehen können und habe vorher den Kicker-Ticker verfolgt. Da war ich in der Anfangsphase etwas beunruhigt, weil der Ticker so ruhig war. Und ich dachte, ist das wieder so ein typisches HSV-Spiel, wo wir wieder nicht reinkommen. es war ja in der Anfangsphase, nachdem ich das Real Life gesehen habe, auch etwas verhalten vom HSV, wie ich gesagt habe, etwas unkonzentriert. Ferreis Treffer war dann der klassische Dosenöffner. Miros Freistoß, wie ich es eben schon gesagt habe, war absolut Zucker. Und was mir da richtig gut aufgefallen ist bei dem Freistoß ist, dass die Spieler vom HSV sich mit in die Mauer gestellt haben und kurz bevor Miro dann geschossen hat, sind sie alle weggegangen. Und ich habe das Gefühl, dass das den Torwart so ein bisschen verwirrt hat. Das war richtig gut einstudiert. Also das war, ich finde, eine 1+ mit Sternchen der Freistoß. War richtig, richtig gut. Und ja, man merkte schon, dass Meppen nicht mehr viel gegenzusetzen hatte dann. Also der Zweiklassenunterschied war deutlich sichtbar, wie ich finde.
Ja, vor allen Dingen, ich finde, das ist interessant, wie du beschreibst, dass du hast im Kicker halt gelesen, da passiert nicht so viel, dann guckst du im Real Life, findest es unkonzentriert. Ich hatte so den Eindruck, der HSV wollte schauen, was bietet Meppen an, weil man hatte ja offensiv viel Material auf dem Platz, hat aber erst mal geguckt, mit wie viel, ja, wie sagt man so schön, Schaum vorm Mund kommt ja Meppen eigentlich in dieses Spiel rein. Und es kam ein bisschen, aber eben nicht viel. Und dann hat sich das Spiel so mehr und mehr verlagert in diesen guten Ballbesitzfußball, überlegen, aber eben nicht ins offene Messer laufen, weil du eben nicht weißt, wie attackiert Meppen dann bei einem beim Umschaltspiel. Und die beiden Tore und die beruhigende 0-2-Führung waren dann für mich auch die Basis für eine vollumfängliche Spielkontrolle, eben ab dem 0-2 in der 31. Minute, ja, weil der HSV dann sowohl bis zur Halbzeit als auch mit Beginn der zweiten Halbzeit Meppen nicht den Hauch einer Chance gelassen hat. Also für mich sind an dieser Stelle zwei statistische Werte sehr aussagekräftig, um auch diese Aussage zu untermauern. Ballbesitzquote vom Meppen zwischen der 31. und 45. Minute 14%. Passgenauigkeit 14. Passgenauigkeit 50%. Das sind die schlechtesten Werte von Meppen in diesen beiden Kategorien über alle Spielphasen hinweg. Das bedeutet, trotz Rückstand, trotz Pokalspiel, worüber wir vorhin noch ein bisschen philosophiert haben, ließ unsere Mannschaft Meppen gar nicht erst in Ballbesitz und damit auch nicht zurück ins Spiel kommen. Die Reaktion von Meppen auf den Rückstand blieb halt aus, weil der HSV diese nicht zugelassen hat. Zur Halbzeit alles auf Kurs, absolut ungefährdet und auch so die Sorge, dass Meppen sich nach der Halbzeit nochmal berappeln könnte und wilde Angriffe starten würde, um irgendwie mit einem Anschlusstreffer mit ein bisschen Glück nochmal Hoffnung zu schöpfen, wurde vom HSV schnell und souverän einfach in Luft aufgelöst. Meppen versuchte es, die ging mit Wiederanpfiff, ein sehr hohes Pressing. Das war da auch ihr höchster Wert in der Pressing-Statistik. Aber der HSV ließ den Ball wirklich mit chirurgischer Genauigkeit in den eigenen Ball rein zirkulieren. Also Meppen lief mit dem Pressing ins Leere. Der HSV hatte über 90% Passgenauigkeit an der Stelle und schlug dann selber eiskalt zu. 0-3, 0-4 binnen 3 Minuten. Und damit war das Spiel, lasse aus meiner Sicht, in der 59. Minute auch vorbei. Insbesondere, weil auch der HSV in der letzten halben Stunde keinen Spannungsabfall zeigte und das Ding souverän zu Ende gespielt hat.
Ja, absolut. Und ich fand es schon bezeichnend, wo man auch den Klassenunterschied gesehen hat, wie Ferreira da den Ball quasi nach vorne treibt und da quer durch den Strafraum laufen kann, ohne dass ihn jemand angreift. Ja. Wahrscheinlich hatten gesagt, oh, wenn wir ihn jetzt angreifen, dann fällt er hin und gibt es 11 Meter. Dadurch kann er da einmal quer durch den Strafraum laufen, spielt auf Ball D und der ist komplett frei, da steht halt keiner. Dann merkt man dann halt auch schon, dass da so ein bisschen dann die Körner wahrscheinlich auch weg waren und die Mannschaft auch so ein, ich will nicht sagen, ein bisschen desillusioniert war, aber da schon ein bisschen demotiviert war, dass es dann gegen den HSV wohl doch nicht so geklappt hat, wie man sich das manchmal als Underdog gegen den HSV dann doch wünscht, weil es ja doch schon des Öfteren in der ersten Pokalrunde mal funktioniert hat. Und es hat mich gefreut, er steht komplett links frei, macht sein erstes Profitor für den HSV. Und was mich auch noch gefreut ist, dass anschließend auch noch der Bomber der Liga, Bobby Glatzel, ins Spiel kommt und dann tatsächlich auch direkt trifft. Der erste Treffer zählt er nicht, ist eher so ein Kacktor des Monats. Ja, Eigentor von Tim Möller, der versucht den Ball wegzuspitzeln und dann dem Keeper am Keeper vorbeilegt. Also das war, ja, wie gesagt, Kacktor des Monats. Und da merkt man dann auch, wie ich es eben schon gesagt habe, schon, dass Meppen da wahrscheinlich schon nicht mehr ganz hundertprozentig bei der Sache war, weil sie schon gemerkt haben, oh, das kann heute hier böse enden. Und ja, und anschließend macht Bobby dann doch noch seinen Treffer, der ihm auch gegeben wird, weil er ihn selbst erzählt. Und das war mal wieder eine Sahneflanke von Karabetz, die er maßgenau auf Bobbys Kopf legt und das ist der Ball drin. Also das hat mich sehr gefreut. Kann Bobby nur gut tun, 20 Minuten Spielzeit zu sammeln und dann direkt ein Tor zu machen. Ja, dann gab es noch den Ehrentreffer für Meppen durch Haritonov. Aber ja, ist dann, wie gesagt, nur noch Formsache. Und ja, Ruhm und Ehre heute nur für den glorreichen Hamburger Sportverein, Orlando. Der Pokalsieg scheint nur über den HSV zu gehen.
Ja, so sagt man das immer, ne? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, nur noch wenige Siege bis Europa. Nein, aber man muss auch sagen, da war noch das Tor von Jatta, was wegen Abseits anerkannt wurde, gibt ja kein VAR. Für mich war es in der Situation kein Abseits. Wir hätten da auch früher schon auf 0-3 stellen können. Klar, das Tor, das Gegentor, das tut mir für den Meppener Keeper echt leid. Das muss halt in so einem Spiel wirklich nicht sein. Das ist so unfassbar unglücklich. Und das Gegentor am Ende, der Ehrentreffer, der ist für mich dann auch geschenkt. Ne? Bei 7 Toren Vorsprung schaltest du halt in den letzten Minuten auch wirklich 8 Gänge runter. Da ist dann defensiv wahrscheinlich auch die Spannung raus. Da machst du die letzten Meter nicht mehr. Damit kann ich leben. Das ist am Ende wirklich Makulatur. Und das darfst du dir eben bei einer 7-0-Führung darfst du dir das eben auch erlauben. Ich glaube, da können wir einen Haken dran machen, weil das Spiel eben nach 0-4 entschieden war in der 59. Danach hat der HSV seriös und auch ohne große Anstrengung gut verwaltet, dabei immer wieder diese Nadelstiche gesetzt mit der eben doch klar sichtbaren, überlegenen Qualität im Spiel. Und ich glaube, bei so einem Spiellasse, da schaut man auch nicht auf Statistiken oder Detailanalysen. Wir wollten einen seriösen und konzentrierten Auftritt sehen, bei dem auch der Klassenunterschied zu einem angemessenen Ergebnis führt. Ich denke, wir können sagen, das haben wir bekommen. Auch über die gesamte Spielzeit musste man sich keine Sorgen machen. Ich persönlich bin damit sehr zufrieden. Ich denke, du hast da auch keinen anderen Ansatz zu dem Spiel.
Nee, wie gesagt, ich habe es ja eben gesagt, ich habe das Spiel erst im Real Life sehen können und habe ja eben gesagt, als die ersten 15 Minuten so ein bisschen ruhig waren im Ticker, hatte ich so ein bisschen Angst, dass dieses typische HSV-Erste-Runde-Gesicht gezeigt wird. Aber ehrlicherweise wurde auch Meppen ja diese beiden Chancen, die sie anfangen hatten, da muss schon sehr viel Glück sein, damit einer von den beiden reinkullert. Und ich denke mal, auch ist auch normal für eine unterklassige Mannschaft, dass man in der ersten Anfangsphase des so ein Spiels erstmal alles reinhaut, um bloß nicht in Rückstand zu geraten. Und nach dem 1-0 von Ferrer war das Spiel den da quasi vorentschieden. Und der HSV hat es einfach seriös runtergespielt. Und ich finde, man hatte nie das Gefühl, dass hier noch was Verrücktes passiert. Und 7 Tore in der ersten Pokalrunde muss man auch erstmal machen. Ist schon einige Zeit her, dass wir so souverän und deutlich gewonnen haben im Pokal. Das ist so.
Absolut. Aber ich denke, es gab ja auch viel Lob für die Mannschaft, für den Trainer, für den Auftritt. Jetzt müssen wir, glaube ich, aber trotzdem aufpassen und das nicht überbewerten, oder?
Nein, absolut gar nicht.
Weil man hat dann doch nach der frühen Führung, die man sich gut erspielt hat und dem 0-2, dann schon gemerkt, dass wir mit Meppen nicht den Underdog haben, der wirklich für die Überraschung sorgen kann. Wir haben im Vorwege darüber gesprochen, dass es da sportlich wohl Schwierigkeiten gibt. Der Erfolgstrainer des letzten Jahres, der Zweiter wurde, wurde nach 3 Spielen entlassen. Der neue Trainer hat da sein erstes Profispiel als Cheftrainer im Profifußball gemacht. Also ich glaube, das muss man alles auch ein bisschen relativieren. Sie haben gehofft, dass da vielleicht was geht, hatten aber de facto keine Chance. Und dann muss man auch einfach sagen, dann muss eine Mannschaft wie der HSV mit dem Anspruch, den sie hat, natürlich nicht 7-0 gewinnen, bitte nicht falsch verstehen, aber irgendwo eine gewisse Souveränität auch an den Platz legen und das Ding mit 3-4 Toren Unterschied dann auch entspannt nach Hause fahren und möglichst ohne Großkörner zu lassen oder sich Verletzte oder Karten abzuholen. Aber leider hat es ja sogar offensichtlich Bakariata etwas schwerer erwischt. Wir kennen da noch nicht die Diagnose. Was ich gelesen habe heute war, er ist mit Krücken heute unterwegs gewesen.
Das klingt nicht gut.
Ja, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, denke ich. Aber viel mehr brauchen wir zu dem Spiel eigentlich nicht sagen. Und wir sind uns einig in der Bewertung. Und das zeigt auch Lars' Einschätzung zum gesamten Spiel, welche wir euch zum Abschluss unserer kurzen Analyse einmal einspielen wollen.
Moin und viele Grüße nochmal aus dem Off in dieser Woche. In der kommenden Woche bin ich dann auch live wieder mit euch dabei. Das Spiel gegen Meppen war, das werdet ihr sicherlich gerade treffend analysiert haben, total souverän aus Sicht des HSV. Im Grunde genommen auch von der ersten Minute an. Ich muss gestehen, als ich die Mannschaftsaufstellung gelesen habe, wir hatten ja intern vorher auch darüber diskutiert, werden wir den HSV mit 2 Spitzen sehen, werden wir eine veränderte Grundordnung sehen. Und wir waren jetzt ein bisschen auch der Auffassung, wann will man das machen, wenn nicht gegen einen 2 Klassen tiefer spielenden Gegner im DFB-Pokal. Steffen Baumgart hat uns dahingehend dann eben jetzt überrascht vielleicht, dass er bei seiner Grundordnung geblieben ist, die wir auch in den ersten Spielen in der zweiten Liga gesehen haben, mit der Dreierkette im Spielaufbau und den Schienenspielern, in dem Fall Manz Balde und Jatta auf den Außenbahnen und eben einer nominellen Spitze erneut mit Renz Folti-Bohr Königsdorf. Ich muss gestehen, und es ist ja kein Geheimnis, dass ich durchaus eher skeptisch bin, was Steffen Baumgart und sein Wirken angeht. Aber auch hier muss ich wieder sagen, Chapeau an Steffen Baumgart, an das Trainerteam und auch an die ganze Mannschaft, denn ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, in den letzten, ja wahrscheinlich 20 Jahren, eine derart seriöse und souveräne Vorstellung des HSV in der ersten DFB-Pokalrunde gesehen zu haben. Und da scheint es der Mannschaft geholfen zu haben, eben keine, ich nenne es mal Experimente zu machen, sondern bei dem zu bleiben, was man die vergangenen Wochen sich erarbeitet hat und sich da im Zweifel Sicherheit zu holen. Was mir aber besonders positiv aufgefallen ist, und auch das finde ich, wenn man in die Vergangenheit blickt, das HSV im Pokal ist keine Selbstverständlichkeit, das ist, dass wir eben keinerlei Spannungsabfall hatten, weder bei einzelnen Spielern auf dem Feld noch in der Mannschaft. Ich finde, wir haben das insbesondere dann in der zweiten Hälfte sehr, sehr, sehr gut runtergespielt und es wurde von Minute zu Minute für mich deutlicher, wer der klassenhöhere Verein ist, wer die bessere, reifere und am Ende des Tages auch abgeklärtere Mannschaft ist. Er hat sich nicht verrückt machen lassen und hat sich nicht anstecken lassen von der Atmosphäre, von Schaum vorm Mund beim einen oder anderen Gegenspieler, sondern man hat das ganze Ding wirklich souverän gespielt. Da würde mich interessieren, wie eure Auffassung ist. Ist das etwas, was aus der Mannschaft kommt? Ist das etwas, was der Trainer vorlebt? Denn es war ja eher ruhig und entspannt, fast auch schon entschleunigend ein Stück weit, wie wir gespielt haben. Oder kommt das aus der Mannschaft? Kommt es vom Trainer? Ist es sozusagen ein Mindset, der den Spielern, dem ganzen Verein implementiert wurde, seit Steffen Baumgart da ist? Wie hat euch das gefallen? Mir hat das sage ich ganz offen raus, sehr gut gefallen. Es stand dem HSV sehr gut zu Gesicht. Und so ungefährdete Siege mit guten, konzentrierten und konstanten Leistungen sind sicherlich das, worauf sich sehr, sehr gut aufbauen lässt für die kommenden Wochen. Bis dahin, wir hören uns persönlich in der kommenden Woche und nur der HSV.
Und dann gibt Lars uns noch eine kleine Aufgabe auf, das mal auszudiskutieren mit der Seriosität und mit der Ruhe. Und ich tue mich bei der Frage noch ein bisschen schwer. Da halt mir eben das Gesehene der ersten beiden Pflichtspiele nach. Denn man könnte Ruhe und Souveränität gegen einen unterklassigen Gegner auch so ein bisschen die Parallele zu der Passivität aus den ersten beiden Spielen ziehen, wo man auch in Führung lag und dann versucht hat, auch dann aber natürlich gegen einen ähnlich starken Gegner defensiver, passiver zu stehen, den Gegner kommen zu lassen, um dann die Räume zu nutzen. Das ist gegen Meppen natürlich deutlich leichter gewesen, ganz klar. Und da tue ich mich eben schwer in der Bewertung, das Spiel nicht zu hoch zu hängen. Kommt es aus der Mannschaft, kommt es vom Trainer oder ist es eben diese neue Idee zu sagen, wir gehen kontrolliertes Risiko, sobald wir führen, werden wir es minimieren und setzen Nadelstiche. Hat gegen Meppen deutlich besser geklappt. Zuvor war es eher ein Punkt der Kritik in der Spielanalyse gegen Köln und Berlin. Lasse, ich tue mich da noch ein bisschen schwer mit Lars Ansatz hier das auszudiskutieren.
Das glaube ich so ein bisschen halb Glas halb voll, Glas halb leer Diskussion,
ja.
Weil Meppen ist natürlich ein anderes Kaliber als Köln und Hertha, ne? Oder Hertha und Köln sind ein anderes Kaliber als Meppen, das muss man sagen. Und wir als HSV-Fans wollen uns das natürlich eventuell auch so indirekt so ein bisschen schönreden und sagen, oh, das war jetzt so geil hier und 7 Tore und ja, jetzt ist die neue Ruhe da. Das werden wir, glaube ich, erst nach 7 bis 8 Spielen oder 6, ja. 7, 8 Spielen wirklich seriös beurteilen können. Aber ich bin auch bei Lars und ich habe ja auch schon in den ersten Spielen gesagt, dass mit dieser ruhige Spielweise, diese erwachsenere Spielweise, diese vielleicht, wenn man es so nennen möchte, seriösere Spielweise, schon gefällt. Es ist alles so ein bisschen entschleunigender als unter Walter. Es ist nicht ganz so viel Spektakel, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch auch weniger individuelle Fehler passieren. Und diese individuellen Fehler sind ja das, was uns in den letzten Jahren oftmals das Genick gebrochen hat. Und wenn Baumgart das schafft, vielleicht so ein bisschen diese individuellen Fehler durch vielleicht eine etwas passivere Spielweise oder etwas abwartendere Spielweise auszumerzen, dann ist das, glaube ich, ein großer Schritt nach vorne. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Meppen natürlich diese individuellen Fehler weniger heraufbeschwören kann als Köln oder Hertha.
Und ich glaube, du hast es vollkommen richtig gesagt und da muss sich Lars nochmal eine Notiz in seinen Gedanken machen und mit uns die Frage in ein paar Wochen nochmal diskutieren. Ich glaube, wir warten mal ab, was in den nächsten Spielen passiert. Wir werden ja auch im Anschluss gleich noch über den kommenden Brocken sprechen, den wir vor der Brust haben. Und ich denke, auch da wird sich zeigen, wie die Mannschaft vielleicht dieses neue Gefühl der Ruhe auf dem Platz besser ausspielen kann, wo sie die Balance besser findet. Und ich denke, da haben wir noch einen guten roten Faden für die kommenden Folgen. Aber für heute war es das zum vergangenen Spiel. Und jetzt fehlt nur noch die Kategorie Man of the Match.
dran, der Grand, der den Ball übernimmt, halb linke Position zu Magat. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei. So, doch, das Tor. Ja! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Also, mir ist es diesmal schwer gefallen, direkt ein Man of the Match zu finden, weil ich einfach keinen richtig überragenden Spieler gesehen habe. Und ich musste schon ein bisschen tiefer graben, um die Goldmünze zu finden gegen Meppen. Daher bin ich erstmal gespannt, Lasse, für wen hast du dich entschieden und warum?
Ich habe mich für Ferrer entschieden, weil er an vielen Offensivaktionen beteiligt war, sowohl an den eigenen Treffern, logisch, aber auch am Herausspielen von Chancen. Die ersten beiden Ligaspiele saß er auf der Bank und sprach dann wohl mit Baumgart, dass er nicht zufrieden ist. Baumgart hat ihm Chance gegeben und Ferrer hat geliefert. Insgesamt ein positives Zeichen, wie ich finde.
Mhm.
Ferrer fordert, aber liefert dann auch. Das haben wir von anderen Spielern in der Vergangenheit beim HSV schon anders gesehen.
Mhm. Guter Punkt, auch eine gute Argumentation, wie ich finde. Wir sind zwar heute wieder zu zweit, aber glücklicherweise Lars und Bürger lassen uns auch ihre Favoriten zukommen und dann hören wir mal, was da rausgekommen ist bei den beiden.
Moin zusammen. So einer überzeugenden Pokalleistung in der ersten Runde, das sind wir auch nicht immer gewohnt. Da muss ich auch gestehen, dass mein Man of the Match dann auch in der Offensive gefunden worden ist. Ich habe mich dabei für Emanuel Ferrer entschieden. Der hat Verantwortung übernommen für die Offensive, hat das dann auch mit dem Tor gekrönt und für mich damit dann wohlverdient Man of the Match.
Hallo, von mir soll es natürlich auch ein Man of the Match zum Pokalspiel in Meppen geben. Ich habe darüber nachgedacht, tatsächlich die Trainerkarte zu ziehen und Steffen Baumgart zu wählen, insbesondere auch, um ja klar zu zeigen, dass ich nicht per se alles doof finde, was er macht, sondern durchaus in der Lage bin zu erkennen, wenn Dinge gut laufen, und sind Dinge gut gelaufen, auch taktisch und von der Grundordnung der Herangehensweise sehr gut gelaufen in Meppen. Aber ich habe mich dennoch entschieden, einen Spieler auszuwählen, und das war dann für mich relativ einfach. Für mich insbesondere in der ersten Halbzeit der Unterschiedsspieler auf dem Feld, der in den Räumen zwischen dem Mittelfeld und der Abwehrreihe der Meppener für Unruhe gesorgt hat, für immer wieder Verwirrung gesorgt hat, für Unordnung gesorgt hat und damit derjenige Spieler war, der die Räume gerissen hat für uns, für den HSV und in der Entwicklung unserer Chancen, finde ich, den allergrößten Impact hatte auf unser Offensivspiel. Das ist Emanuel Ferrer, der eine ganz tolle Leistung gebracht hat und gerade in solchen Spielen gegen tiefstehende Gegner durch seine Ballsicherheit, durch seine Dribbelstärke und die schnellen Bewegungen und auflösenden Bewegungen auf engstem Raum ein Unterschiedsspieler ist und sein kann. Da hoffe ich mir auch im Verlauf der weiteren Zweitligasaison, gerade in Spielen, in denen Gegner sehr tief steht oder sich auch mal weit zurückzieht, dass Emanuel Ferrer uns noch die ein oder andere Lücke in gegnerischen Abwehrreihen und Verbünden wird reißen können. Also, Emanuel Ferrer, mein Man of the Match, euch liebe Grüße, bis kommende Woche, nur der HSV.
Dreimal Ferrer und irgendwie bin ich dann unterbewusst auf die Ruhe im Spiel gegangen, denn ich habe mich am Ende für Jonas Meffert entschieden, den ich bei den wenigen Angriffen der Meppner als starken Abfangjäger gesehen habe und der ganz ruhig diese notwendige Stabilität reingebracht hat, damit diese Dreierkette auch entsprechend entlastet ist und Reis dann wie gewohnt Box-to-Box spielen konnte, ohne sich groß auf Defensivaufgaben zu konzentrieren. Das hat mir sehr gut gefallen, was Meffo da angeboten hat in einer insgesamt einfach guten, geschlossenen Mannschaftsleistung. Und da möchte ich einfach mal diesen unauffälligen Abräumer, der alles viel mit Auge macht und mit wenig Foul, hervorheben, weil der in zwei, drei Situationen einfach super abgelaufen hat und Ruhe im Spiel hatte, wenn Meppen dann mal kam. Deswegen ist mein Man of the Match Jonas Meffert. Und dann lösen wir noch auf, was unsere Hörerschaft gewotet hat. Wir haben auf Platz 3 Miro Muheim mit 8 Punkten. Auf Platz 2 den Premierentorschützen Fabio Baldé mit 9 Punkten. Und mit weitem Abstand auf Platz 1 auch der hier schon dreimal genannte Emanuel Ferrer mit 44 Punkten, der Man of the Match vom ersten Pokalspiel. Herzlichen Glückwunsch an Ferrer. Und dann wollen wir auf Hannover schauen und das Spiel am Freitagabend. Am Freitag geht es für unseren HSV in Hannover weiter, das dritte Punktspiel und der dritte schwere Gegner. Warum wir Hannover als schweren Gegner bezeichnen? Weil wir in unseren Tabellentipps vor der Saison 96 auf die Plätze 2, 4 und 6 getippt haben. Und ob diese Einschätzung auch gerechtfertigt ist, das wollen wir heute im Zuge der Voranalyse auf das Spiel mit unserem Gast besprechen. Seine Stimme dürften viele aus anderen Podcasts kennen. Hannover ist sein Herzensverein und ansonsten haben wir hier einen coolen Typen zu Gast, mit dem man auch vor oder nach dem Spiel bei einem stillen Wasser prima fachsippeln kann. Herzlich willkommen im Volksparkgeflüster, Tobi.
Ja, servus, grüße euch, hallo aus Hannover, vielen Dank für die warmen Worte.
Tobi, erzähl doch mal, bei welchem Podcast hört man dich so und warum eigentlich Hannover und nicht den großen HSV?
Ah, ich glaube, für den großen HSV hat das Interesse früher nie gereicht und ich komme halt aus Hannover, was soll ich machen? Man sucht sich das ja dann irgendwie doch nicht so ganz aus. Ich glaube, es muss irgendwann Ende der 80er gewesen sein, das erste Mal, im zarten Alter von 6, 7, 8, irgendwie so in der Richtung, zu 96 gegangen und dann gehst du halt auch nicht mehr woanders hin, es ist einfach so. Und ja, ansonsten weiß nicht, die Wohngemeinschaft heißt das Projekt, was ich da mit meinem Kumpel Andreas am Laufen habe, das ist unser Podcast. Andreas ist auch HSV-Fan und von daher kenne ich mich mit eurem Leid der letzten Jahre durchaus ein bisschen aus und vielleicht das gleich am Anfang, um hier ein bisschen die Props zu heben. Der HSV ist mir durchaus auch ein bisschen am Herzen.
Ja, das ist doch prima. Dann haben wir hier, ich glaube, Hannover ist uns auch nicht unsympathisch und die Auswärtsfahrten machen ja beiderseits immer großen Spaß mit der Stimmung. Aber am Ende geht es trotzdem um Punkte und deswegen starten wir mit der Analyse unserer Gegner immer mit den Transferaktivitäten. Im Sommer gab es einige personellen Veränderungen im Kader. Mit Bright Array MB habt ihr einen Stamm-Innenverteidiger verloren, der ist für viel Geld nach Portugal zu Braga gewechselt. Cedric Teuchert, letzte Saison mit 11 Toren in der Liga nicht unerfolgreich, ist in die MLS gegangen. Sebastian Ernst ging zum Aufsteiger Regensburg und Luis Schaub zu Rapid Wien. Das sind jetzt so mal 4 Stammspieler, die 96 kompensieren muss, so würde man es von außen betrachten. Sind es denn wirklich schwere sportliche Abgänge, Tobi?
Ja, das ist so eine Sache, ne? Also ich habe das mir auch nochmal angeguckt, bevor ich hier reingegangen bin, habe gedacht, ja, auf der einen Seite haut das ganz schön rein. Also Sebastian Ernst ist vielleicht nicht ganz Stammspieler gewesen, vielleicht so ein bisschen, auf jeden Fall nie das gewesen, was wir uns von ihm immer erhofft hatten, als er damals vor, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Jahren zu uns gekommen ist. Hat immer so ein bisschen natürlich auch Pech gehabt mit Verletzungen, aber Cedric Teuchert, ja, das war unser Stammstürmer, das war ganz klar Stürmer Nummer 1. Luis Schaub, jetzt komme ich wieder in so eine Bedrohung, weil ich, also wenn einer im Stadion rumschimpft an Luis Schaub, dann war meistens ich das oder zumindest meine Ecke, wo wir sitzen und das auch zu Recht.
Wir kennen Luis Schaub, du musst ihn nicht schönreden.
Also niemand, also ich muss es euch ja auch nicht erzählen, niemand hatte das Talent so lustlos und so wenig Einsatz zu zeigen, obwohl man irgendwie immer dachte, na, vielleicht kann er doch ein bisschen boken, aber ja. Weiß nicht. Also ich glaube, am Ende bin ich froher, dass er nicht mehr da ist, als dass ich sage, ich würde ihn jetzt irgendwie vermissen. Das Thema Ersatz besprechen wir sicherlich gleich noch, ist dann natürlich das größere Thema, was das Ganze angeht. Und ja, klar, Bright R&B, was soll ich sagen? Den haben wir, glaube ich, in einem Jahr verzehnfacht, die Transfersumme. Das war beeindruckend und Hannover untypisch. Aber auch wenn ich jetzt sagen muss, das ist jetzt nicht mein Lieblingsspieler gewesen in der letzten Saison, trotz allem hinterlässt er natürlich eine Riesenlücke. Auch die sollte geschlossen werden. Man hat es bisher versucht, aber so ganz überzeugt bin ich da auch noch nicht. Auf jeden Fall hat er viel Geld reingespült. 6 Millionen ist ungefähr da in der Mache. Und wenn das Geld auch wirklich gezahlt wurde, auch da haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten die ein oder andere Schlagzeile generiert. Wenn das Geld wirklich da ist, würde ich mich echt freuen, wenn es, naja, auch darüber können wir vielleicht später nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, nicht nur zum Stopfen irgendwelcher Löcher genutzt wird.
Also würden wir jetzt zusammenfassend sagen, Tobi, 2 Abgänge tun weh, 2, mit denen kannst du eher leben. Das ist so nicht ganz das Potenzial gewesen, was man sich erhofft hat. Und jetzt schauen wir auf die Spieler, die das Ganze dann mal schließen sollen. Stand jetzt sind ja angeblich noch 6 Millionen irgendwo in der Schwebe auf irgendwelchen Nummernkonten. Max Besuschkow kehrt von seiner Leihe zurück, wird aber aktuell nicht berücksichtigt, ist dennoch ein Name, der in der zweiten Liga bekannt ist und auch Lasse ist ja so ein Fan von Transfers, der hatte den auch gerne mal zum HSV gesprochen damals, als er in guter Form war. Dann habt ihr Mittelstürmer Jessica Ngakam von Eintracht Frankfurt ausgeliehen, Innenverteidiger Josh Knight von Peterborough aus der dritten englischen Liga ablösefrei verpflichtet und Hyung-Joo Lee von Bayern München, ein junges Talent, geliehen mit Kaufoptionen, offensiv im Mittelfeld variabel einsetzbar. Top-Transfer ist sicherlich Yannick Rochelt, 1,5 Millionen von Elversberg. Das ist so in der Summe, wenn ich jetzt von außen schauen würde, wieder so ein Ding. Das sind nicht ganz die Namen zumindest, die man abgegeben hat. Es ist eher so auch ein bisschen ein Stück weit Hoffnung dabei.
Also mein Top-Transfer wird hoffentlich noch im Laufe der Saison Jessica Ngakam. Das ist aber bisher nur große Hoffnung. Der ist aber halt auch nur geliehen und dementsprechend dann zeitnah vermutlich auch wieder weg. Ja, du hast das gerade so schön vorgetragen und ich versuche das mal zu verbinden mit den Namen aus dem ersten Block. Also R&B soll jetzt durch Josh Knight ersetzt werden. R&B hat bei uns in der Dreierkette, Trainer lässt oft Dreierkette, aber auch Viererkette spielen. Den linken Verteidiger hat R&B gegeben in der Dreierkette. Das soll jetzt Josh Knight machen. Josh Knight kommt, wie du sagst, aus der dritten englischen Liga. Ist erstmal so, ohne dass ich jetzt auf die ersten drei Spiele eingehe, auch nicht das, wo ich sage, das ist ein 1A-Ersatz und das ist ein Niveau, wo ich sage, das passt. Zumal Josh Knight 26 ist, da muss man sich halt fragen, was hat er die ganzen Jahre gemacht? Warum hat es nur für die dritte Liga gereicht in England? Ich glaube nicht, dass die besser ist als die zweite in Deutschland. Das heißt, so vom Niveau her, vielleicht haben wir Glück gehabt und haben mit Auge jemanden rausgepickt. Mir fehlt noch so ein bisschen die Vorstellungskraft, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir dann versuchen, die anderen da irgendwie so ein bisschen reinzumachen, ja klar, Jesse Ngankam ist ein Stürmer, der soll vermutlich dann irgendwie mal vorne, ob er jetzt, weiß ich nicht, Cedric Teuchert ersetzen kann oder soll, ist noch nicht so ganz klar. Ich glaube, er ist noch nicht ganz fit, wird bisher immer nur eingewechselt. Der kriegt erstmal so ein bisschen von mir Benefit of the Doubt, da geht noch was. Ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, vorher auch nicht alles gut gelaufen. Der kam ja von Frankfurt oder ist von Frankfurt ausgeliehen. Mal gucken, wie der sich so ins Mannschaftsgefüge eingliedert. Den jungen Lee, ehrlich gesagt, keine Ahnung, Bayern München Zweite, noch nicht wirklich gespielt bei uns, keine Ahnung. Mal gucken, wäre jetzt, also Bright R&B kam auch von Bayern, dürfen wir nicht vergessen. Wir haben da einen ganz guten Draht zu. Ich weiß nicht, früher dachte ich immer, das sei Martin Kind und Uli Hoeneß, die das irgendwie beim Weltaufteilen gleichzeitig noch zwei Spieler hin und her verschieben. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist, aber auf jeden Fall ist das der nächste, den wir von Bayern holen. Und vielleicht klappt es ja wieder, dass wir Lee für wenig Geld ausleihen und er dann zumindest, ich glaube, wir haben eine Kaufoption, wenn mich nicht alles täuscht, ja, dann mit viel Geld irgendwann mal weiterverkaufen können. Aber noch nichts gesehen, kann ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ja, und Yannick Rochel, du sagst, Top-Transfer, ich sag zumindest der einzige, der Geld gekostet hat, ist ja auch schon mal schön, dass wir mal wieder Geld ausgeben, der, also mit einem Betrag, der siebenstellig ist, 1,5 Millionen sind da ungefähr so in der Mache. Ja, der kommt von Elversberg, ne? Also Elversberg haben wir letzte Saison alle gesehen, haben zumindest gegen uns ganz gut gemacht. Ich habe so ein, zwei andere Spiele noch gesehen, haben sie mal 5-0 verloren gegen so einen komischen Verein. Aber war jetzt so, dass Yannick Rochel zu den 5 Top-Gesichtern der zweiten Liga gehörte, dass man sagt, wenn wir den verpflichten, das ist ein großer Schritt, der bringt unsere Mannschaft weit nach vorne, weiß ich nicht. Sehe ich tatsächlich eher nicht. Gebe ihm natürlich alle Zeit, die er braucht. Er hat jetzt 3 Spiele gemacht. Das ist noch lange nicht das, was man dann zu einer abschließenden Bewertung macht. Aber einfach nur vor dem ersten Ball würde ich sagen, ist eine ganz nette Verpflichtung, kann ein Kader auf jeden Fall in der Breite, vielleicht auch in der Spitze verbessern, aber für die Spitze muss er auf jeden Fall noch ein bisschen was liefern. Es ist nicht so, dass ich jetzt elektrisiert war, als der hier aufgeschlagen ist.
Ja, das wäre bei Lasse, glaube ich, ein bisschen anders gewesen, denn Lasse ist ein Freund von Transferspekulation, guckt immer viel rein, auch wenn es um unseren HSV geht. Und ich meine mich zu erinnern, Rochelt, den wolltest du bei uns sehen, Lasse. Und wenn du jetzt mal als Transferexperte die Transfers von Hannover bewertest, du bist nämlich auch derjenige, der Hannover bei uns im Tabellentipp nur auf Platz 6 hatte. Wie würdest du da dich anschließen? Eher bei Tobi, vielleicht ein bisschen positiver?
Also eigentlich wollte ich Hannover weiter vorne reintippen, dann habe ich mit ein paar Hannoveranern gesprochen, also mit den Fans und nicht mit den Pferden. Und die waren dann nicht ganz so euphorisch. Eventuell ist eine dieser Personen hier heute auch vertreten. Und dementsprechend habe ich meinen doch sehr euphorischen Doppelaufstieg HSV und HSV-Auftipp dann doch etwas nach unten korrigiert. Und aber gerade in Ngankam und Rochel finde ich schon sehr starke Transfers für die zweite Liga. Man muss natürlich aber auch realistisch sagen, dass Ngankam sich bei Eintracht Frankfurt nicht wirklich durchsetzen konnte. Da hat er natürlich aber auch starke Konkurrenz gehabt. Dann war er an Mainz ausgeliehen, da war er jetzt auch nicht die Bombe. Aber ich halte ihn von den Anlagen her für einen sehr guten Zweitligaspieler, gerade durch sein Tempo und seine Physis. Der ist ja schon Musterathlet. Ist eigentlich einer, der perfekt in die zweite Liga passt, wenn man jetzt so die Erfahrungswerte der Spieler nimmt, die in den letzten Jahren erfolgreich waren. Und Rochelt hat in meinen Augen eine richtig gute Saison gespielt bei Elversberg. Trickreich mit viel Tempo, daher hätte ich den Hardatui-Hauptdarsteller auch gerne bei uns kochen sehen. Bei Hannover stand er bisher nicht in der Startelf, aber gut, 96, wie es Tobi auch eben gesagt hat, ist natürlich ein anderer Schnack als Elversberg.
Moment, ich muss ganz kurz eingrätschen. Ich glaube, er hat die ersten beiden Spiele von Anfang an gespielt mit Nielsen.
Echt?
Mit Nielsen zusammen. Hat dann aber vielleicht auch aus gutem Grund beim dritten Spiel, also im Pokalspiel, nicht mehr von Anfang an gespielt.
Ach so, okay.
Ja, also vielleicht noch zu Ngankam beziehungsweise zum Thema Sturm noch die kleine Ergänzung. Wir hatten bis zum Sommer 2023, also es ist jetzt quasi ein Jahr her, wenn es darum geht, welche Spieler haben wir ersetzt und welche nicht, hatten wir einen Spieler, der heißt Maxi Bayer im Sturm. Ich weiß nicht, ob dem irgendjemand ein Begriff ist. Ich glaube, der hat dann, seitdem er hier weg ist, relativ gute Zeit gehabt.
Ja, den wollten wir, by the way, auch haben, bevor er zu euch gewechselt ist.
Und da waren wir damals, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ist die Connection wirklich Martin Kind ja. und der andere alte weiße Mann aus Hoffenheim. Also, ne, das dürfen wir nicht vergessen, den haben wir abgegeben, Maxi Bayer. Ja. Und den haben wir... Naja, also wir haben ja gerade drüber gesprochen, wer seitdem so gekommen ist. Und ja, wir haben Trisoldi aus der eigenen Jugend quasi so ein bisschen hochgeholt. Na, Leute. Aber nee, das ist, also ich sehe weiterhin zu große Lücken. Also wir geben zu viel ab und holen zu wenig, um, also immer unter der Prämisse, wir wollen dieses Drei-Jahres-Ziel Aufstieg durchsetzen. Wenn wir darüber reden, dass wir, weiß ich nicht, Siebter bis Neunter werden wollen oder so, und das ist unser ambitioniertes Ziel, dann ist das alles kein Thema. Dann beschwere ich mich überhaupt nicht über diese Politik, die hier gerade abläuft. Ich verstehe, beschwere mich nicht über einen Transfer oder sonst irgendwas. Aber mit der Aussage, wir wollen aufsteigen und der Trainer hat das mit unterschrieben, hat gesagt, wir steigen auf, und der Verein hat gesagt, wir steigen auf nach 3 Jahren, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das im Moment alles so läuft, wie ich mir das vorstelle.
Ich habe natürlich Quatsch erzählt. Wir wollten Maxi Bayer von Hannover kaufen, dann ist er aber zu Hoffenheim gewechselt.
Gut. Ja, wir wollten ihn auch noch ein bisschen.
Seine jetzige Karriereentwicklung spricht eher dafür, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat, nicht zum HSV zu gehen. Und ich wollte noch sagen zu den anderen beiden Spielern. Zu Lee kann ich auch gar nichts sagen. Also Bayern 2 habe ich jetzt nicht verfolgt und glaube, vorher hat er bei Wiesbaden gespielt. Das war jetzt auch nicht so der Verein, den ich dann in der dritten Liga damals noch wirklich verfolgt habe. Und Josh Knight erinnert mich so ein bisschen an so einen Spieler, der kann natürlich so Kultpotenzial haben, so ein beinharter Innenverteidiger aus England. Erinnert mich aber ehrlicherweise, wenn ich ein bisschen böse sein will, so ein bisschen an David Bates, also unseren Ginger Ramos, ne? Technisch limitiert, wirft dann natürlich immer alles rein. Das ist so ein Spieler, den hast du, wenn er scheiße spielt, und den liebst du, wenn er wieder einen umflext und irgendwie ein sicheres Tor verhindert. Also das ist wieder, auch wieder Erfolg und Misserfolg sehr nah beieinander, ne?
Ja, und also ich bin voll und ganz bei dir. Ich habe gesagt, oh geil, endlich mal wieder so ein Engländer, oder was heißt schon wieder? Ich kann mich überhaupt nicht an den letzten erinnern. Ja. Endlich ein Engländer in der Mannschaft, wo man sagt, wenn der hier rumgrätscht und kämpft und ackert und mit gutem Beispiel vielleicht vorangeht, etwas, was auch nicht regelmäßig gezeigt wird bei uns, dann freue ich mich richtig. Das ist genau der Typ, den wir brauchen. Naja, bisher noch nicht, aber es ist ja auch noch frisch in der Saison.
Aber du hast eben auch schon angesprochen, Tobi, es geht auch ein bisschen um die Erwartungshaltung, um die Ansprüche. Und da gehört natürlich auch der Trainer dazu, als zweite Schlüsselfigur neben dem Personal im Kader. Stefan Leitl geht in die dritte Saison als Trainer von 96. Und ich erinnere mich, wir standen beide bei Knappis, bei einem Heimspiel des HSV. Zu Beginn der Saison 22/23 habe ich zu dir gesagt, mit Leitl habt ihr einen Trainer geholt, der Aufstieg kann, der sich jetzt ein Jahr akklimatisiert und sich den Kader zurechtlegt und im zweiten Jahr dann den Aufstieg zu attackieren. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Platz 10 in der ersten, Platz 6 in der zweiten Saison. Jetzt ist natürlich immer die Frage, das Spielermaterial ist das eine. Wie zufrieden bist du mit der Arbeit des Trainers in den letzten beiden Jahren? Kriegt Leitl das hin, diesen Dreijahresplan, den du eben angesprochen hast, umzusetzen?
Naja, Stand jetzt muss man sagen, nein. Sicherlich auch seinetwegen, aber auch aus den ganzen eben beschriebenen Gründen besteht da ein Problem zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Moment. Ich bin grundsätzlich jetzt nicht derjenige, der sagt, der Trainer ist der Falsche, der muss weg. Das können bei Twitter andere übernehmen. Das wird auch zahlreich übernommen. Also angezählt ist er ja nun auch schon nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern deutlich länger. Ich habe große Probleme, mir vorzustellen, dass der Nachfolger besser ist. Damit geht es los. Das heißt, ich würde ihm auf jeden Fall dieses dritte Jahr geben, zumindest erstmal noch laufen lassen. Also man muss ja dann irgendwann muss man eingreifen, aber definitiv nicht nach 3 Spieltagen, was ja jetzt auch schon wieder an vielen Orten gefordert wird. Ich finde, Leitl kann sich gut verkaufen. Leitl kann, ich glaube, die Mannschaft auch relativ gut aufstellen. Er hat es geschafft, hier zwei Defensivsysteme, Viererkette, Fünferkette zu installieren. Das ist vor ihm, keinem geglückt. So gut wie keinem geglückt, würde ich jetzt mal sagen. Er hat aber in meinen Augen große Schwächen, was das Ingame-Coaching angeht. Wenn das nicht funktioniert, wenn die Idee gut war, aber leider nicht funktioniert hat vor dem Spiel, also während des Spiels dann funktioniert hat, dann wird's kritisch. Und dann habe ich nicht das Gefühl, dass er mit den richtigen Sachen eingreift und das Ganze regulieren kann. Und der letzte Punkt, das ist immer schwer von außen zu beurteilen, aber ich hatte auch letzte Saison schon das Gefühl, und das zieht sich leider auch in diese Saison mit rein, so richtig gut, ich will nicht sagen motiviert sind die nicht, ich unterstelle da keinem, dass er keinen Bock hat oder so, aber es fehlt, vielleicht fehlen auch die Charaktere, dass so ein Leader fehlt, dass man die Mannschaft mitreißt, dass man zeigt, dass man das möchte, dass man auf dem Platz eine Einheit ist, dass es ja, dass man vielleicht Spieler, die nicht so gut funktionieren im Moment, sei es sportlich oder charakterlich, mhm, dass man die eingliedert, dass man da was aufbaut. Und ich hätte gedacht, also wir haben eigentlich, haben wir ja einen relativ alten, also jetzt nicht im Sinne von Senioren, aber zumindest Leute im Kader, die viel erlebt haben. Sei es Halstenberg, sei es Zieler, ich darf es jetzt einmal sagen, der Weltmeister. Havard Nielsen ist tatsächlich ja Trainers Liebling und mit ihm schon mal aufgestiegen. Also es ist so, dass meiner Meinung nach genug Führungsspieler in diesem Kader sind, die einen Zusammenhalt erzeugen könnten, müssten, in Zusammenarbeit mit dem Trainer. Habe aber irgendwie immer das Gefühl, so ganz hundertprozentig 96 sind die alle nicht.
Spannende Eindrücke, wie du sah, so ein bisschen Trainer- und Mannschaftssymbiose beschreibst. Und das wirkt sich natürlich auch auf das aus, was man vielleicht von dem Spiel erwartet. Zweier befreundeter Fanszenen, wo die Stimmung immer gut ist. Sportlich ist es reizvoll, es ist ein aufregendes Spiel. Es ist das Duell des vierten, Hannover 96 gegen den siebten, HSV. Hannover 0-0 in Münster, Auftaktspiel davor in Regensburg 2-0 gewonnen, ist aber jetzt in Bielefeld im Pokal gescheitert. Wir fangen mal in umgekehrter Reihenfolge an, Lasse. Was erwartest du von Hannover am Freitagabend gegen den HSV? Offensiv druckvoll? Oder eben doch dieses defensive Dreier-Fünfer-Kette von Stefan Leitl und abwarten?
Also gegen Regensburg war Hannover gut in meinen Augen, gegen Münster eher das Gegenteil. Münster hätte eigentlich gewinnen müssen, hatte deutlich mehr XG. Also ein glückliches 0-0, kann man sagen, für Hannover. Der HSV ist jeweils gut in die erste Halbzeit gekommen und hat jetzt im Pokal das Toreschießen geübt. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Hannover blindlings anläuft und sehr offensiv agiert. Ich rechne mit einer kontrollierten Offensive von 96. Also man wird dem HSV nicht ins offene Messer laufen wollen. Das sieht man, das kann schiefgehen, wie man es gesehen hat bei Köln und Hertha in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das wird Hannover versuchen zu vermeiden.
Ich hab ein bisschen im Y-Scout-Report geluschert bei Hannover. Leitl spielt gerne ein 3-4-2-1, defensiv dann mit der Fünferkette. Sieht so ein bisschen aus wie das, was der HSV jetzt gegen Meppen gemacht hat. Und Hannover hat neben Köln, natürlich, die Sample-Size ist klein, es waren erst 2 Pflichtspiele in der Liga, aber den meisten Ballbesitz mit 55%. Allerdings muss man da vielleicht auch relativieren, Tobi, Regensburg und Münster sind jetzt auch nicht die Gegner, die unbedingt viel den Ball haben wollen. Für mich ist die Einschätzung wirklich schwierig. Glaubst du, Hannovers Spielstärke und Spielidee ist es, aus der kompakten Defensive dann mit diesem überladenen Mittelfeld Druck auszuüben, mit viel Ballbesitz, was dann gegen den HSV ja vielleicht Stärke gegen Stärke ist?
Also erstmal kleiner Blick in die letzte Saison zurück. Da war es gerade bei solchen typischen Spielen gegen Top-Teams, ich sag das jetzt mal so, oder auswärts, wenn wir nicht so wirklich genau wussten, was auf uns zukommt, hat der Trainer immer wieder auf die Viererkette zurückgegriffen.
Oh, okay.
Auch beim Heimspiel, glaube ich, gegen HSV war es, Heimspiel gegen Schalke war es. Also es wiederholte sich immer, wenn der Gegner in Anführungsstrichen etwas größer vom Namen ist oder, weiß ich nicht, irgendjemand Angst hatte, dass man dann eher gesagt hat, wir gehen auf Viererkette. Will nicht heißen, dass das am Freitag auch so passiert. Mal gucken, ich bin da im Moment sehr offen. Wir haben gegen Bielefeld im Pokal haben wir mit Dreierkette, also das, ja, weiß gar nicht, ob das dem widerspricht. Nee, eigentlich unterstützt es sogar die These, dass er in Spielen, wo der Gegner vermeintlich besser ist, die Viererkette zurückgreift. Gegen Bielefeld, Dreierkette, dann ging das ja komplett in die Hose, stand nach 23 Minuten, glaube ich, 2-0 für Bielefeld. Dann hat er Neid rausgenommen und hat dafür Rochelt gebracht, also auf Viererkette umgestellt und deutlich offensiver gespielt. Alles nach vorne geworfen, war aber auch nix. Also Hannover wird oder der HSV wird auf eine Mannschaft treffen, die verunsichert ist. Die Lasse hat das so nett, also fast schon sympathisch gesagt, dass wir gegen Regensburg gut gespielt haben. Ja, wir haben gegen Regensburg 2-0 gewonnen, alles gut. Wir haben nach 23 Minuten 2-0 geführt und ich fand spätestens ab der zweiten Halbzeit war das dann schon problematisch. Hat keiner was gesagt, weil 2-0 gewonnen, zu Hause, Saisonauftakt, gut. Man hat relativ viel durchgewechselt. Erwartet man jetzt auch nicht, dass das dann mit der zweiten Elf oder nach den ganzen Wechseln alles gut flutscht. Aber jetzt im Gesamtkonstrukt, wenn man das Preußenspiel dazu nimmt, was ein größerer Reinfall war, würde ich jetzt sagen. Also das war, sagen wir, wie es ist, das war echt schlecht. Also du kommst zum Aufsteiger, ja, sind die heiß. Erstes Spiel zu Hause seit 30 Jahren, bla 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 bla. Aber du kannst dich doch nicht so verarschen lassen. Zieler hält da einen Ball nach dem nächsten, ist mit weitem Abstand der beste Spieler auf dem Platz und der Rest macht einfach nichts. Also wenig Chancen, kein Spielaufbau, keine Idee, kein Druck. Und das zog sich dann gegen Bielefeld weiter, die voll motiviert waren, die richtig Bock hatten, die haben gekämpft, geackert, ja, das gemacht, was ich von Hannover jedes Mal mindestens erwarte. Wir haben es nicht gemacht und die haben uns komplett den Schneid abgekauft. 22 Minuten später stand es, wie gesagt, 2-0. Dann hat der Trainer angefangen zu reagieren, aber es hat auch alles nichts mehr geholfen. Also wir waren letzten Endes chancenlos gegen Bielefeld. Machen wir uns nichts vor. Und dementsprechend kann ich, glaube ich, aus voller Überzeugung sagen, nach 3 Spieltagen wird der HSV auf eine Mannschaft treffen, die verunsichert ist, die, glaube ich, auch nicht weiß, wie sie das angehen soll. Wir hatten vorhin über die Aufstellung gesprochen. Während Rochelt und Nielsen in den ersten beiden Spielen noch von Anfang an spielten, waren jetzt Gindorf und Vogelsammer, der sich vorher beschwert hatte, dass er nicht in der Startelf steht, waren dann in der Startelf, ja, Vogelsammer wurde, lass mich kurz gucken, runtergenommen in der 79. Okay, das ist schon fast noch durchgespielt, aber sein Kollege Gindorf, manche haben ihn noch als Besten bezeichnet, ich weiß nicht, ja, einäugig unter den Blinden, 64. Minute. Also, hat auch nicht funktioniert, haben auch keine Tore geschossen. Ich glaube, der Trainer ist sich am heutigen Montag noch nicht ganz sicher, mit welcher Mannschaft er am Freitag auflaufen wird. Das wird noch ein bisschen dauern. Und es macht es mir auch nicht leichter zu sagen, dass wir da irgendwie kompakt stehen und dass wir schnell nach vorne spielen und dass wir eine gute Idee haben. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was das Ganze angeht. Hoffe deshalb, dass der Trainer auf Defensive erstmal baut und dann hoffen, dass der HSV vielleicht auch irgendwelche Faxen hinten macht.
Kurze Zwischenfrage, ist eigentlich noch Football angesagt bei euch oder was sagt der Rasen?
Sonntag haben sie im Stadion der Amateure gespielt, im Allen-Riede-Stadion. Und ich habe gehört, im Rasen geht es auch nicht so gut, aber er soll nicht so bunt angemalt worden sein. Okay. Wie es tatsächlich bei uns jetzt im Hauptstadion, also im Niedersachsen-Stadion aussieht, das kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Wir sehen es aber
vielleicht
dann ja alle.
Vielleicht hat das gefehlt im Auswärtsspiel, zur Orientierung.
wo ist die 30-Yard-Linie?
Innerhalb 2 Touchdowns gemacht im ersten Spiel, von daher.
Trainer, wo ist er? Ja, nein, ich glaube, dass es bis dahin ist, das rausgewachsen ist. Wie eine schlechte Frisur, die ist bis dahin rausgewachsen.
Ich glaube, das Thema schlechte Frisur, das kann man, glaube ich, auch auf den, ist er noch Chef? Ist er nicht mehr Chef? Tobi, das Thema Martin Kind ist bei Hannover ja schon seit Jahren ein Brandherd sondergleichen. Jetzt gab es da eine Entscheidung, dass Martin Kind nicht mehr Geschäftsführer sein darf. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand und was bedeutet das eigentlich auch vielleicht in der Fanszene von Hannover? Martin Kind ist weg. Ist das gut oder schlecht?
Ja, kommt drauf an, wen du fragst. Also es gibt da ja einen relativ großen und lautstarken Bereich, der sagt, das ist gut, Martin Kind muss weg, Martin Kind ist weg. Ich persönlich bin jetzt der Meinung, seitdem ist nichts viel besser geworden. Im Gegenteil, die Fragezeichen sind noch größer geworden. Und kleiner Spoiler, ihr seid nicht der erste Podcast, der mich in den letzten 10 Jahren eingeladen hat. Und ich habe tatsächlich einen Favoritentab, wo ich dann zum Beispiel die Struktur von Hannover 96 mit einem Klick aufmachen kann, weil ich natürlich immer wieder nach den, in Anführungsstrichen, gleichen Sachen gefragt werde. Jetzt gab es ja tatsächlich durch dieses Gerichtsurteil in dritter Instanz gab es dann ja doch ein paar Veränderungen, wie ihr gerade gesagt habt. Martin Kind ist weg. Ja, was es bedeutet, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es hieß immer, wenn die Management GmbH keinen Geschäftsführer findet, das war Martin Kind vorher, und die Management GmbH ist quasi die alleinige Macht bei der GmbH und Co. KG ausübt. Wenn da kein Geschäftsführer gefunden wird, wird vom Amtsgericht jemand gestellt. Das ist bis heute nicht passiert. Man hat sich aber auch bis heute auf keinen geeinigt. Es gibt immer noch dieses Prokura-Thema, also Manager Markus Mann könnte Geschäftsführer werden, hat jetzt schon mal Prokura, darf vielleicht was machen. Sagen wir mal so, seitdem ist kein Spieler verpflichtet worden. Die verpflichtet wurden, sollen alle angeblich vorher schon unterschrieben haben und von Martin Kind auf der anderen Seite, also von der 96-Seite, unterschrieben worden sein. Es sind ein paar Spieler für die zweite Mannschaft verpflichtet worden. Kann aber auch sein, dass das einen bestimmten Wert, einen Einkaufswert oder einen Gehaltswert unterschreitet und das deshalb tatsächlich Markus Mann machen durfte. Ich weiß nicht, ob Markus Mann jetzt den 12-Millionen-Stürmer verpflichten darf. Also einfach rein rechtlich, dass wir das nicht mal tun werden, ist klar. Aber dass er das rein rechtlich vielleicht dürfte, ich glaube irgendwie nicht. Also ich habe das Gefühl, diese Schwebe besteht immer noch. Würde mich freuen, wenn es in Anführungsstrichen nur daran liegt, dass wir keinen Spieler verpflichten und nicht an irgendwelchen anderen Gründen. Das würde mich tatsächlich sehr glücklich machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Martin Kind ist genauso präsent wie vorher auch. Fertig aus. Der hat sich jetzt zum Aufsichtsrat der GmbH und Co. KG gemacht. Ich weiß nicht. Solange der lebt, wird der hier wichtig sein. Könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Es tut mir leid. Es ist nicht schön, aber es ist leider so.
Gut, dann hätten wir das.
Das ist auch der Grund, warum ich Hannover nicht so weit vorne reingetippt habe, nachdem ich mit Tobi und ein paar anderen Leuten aus Hannover gesprochen habe. Weil ich glaube, viele, die sich nicht so en detail damit beschäftigt haben, dachten, oh, jetzt ist der Kind weg, jetzt kann Hannover schalten und walten, wie sie wollen. Und jetzt ist da Feuer-Freikapelle. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Trugschluss, den viele haben.
Absolut.
Und ja, das ist halt auch nochmal wichtig, hier im Podcast zu sagen, dass es nicht so ist, damit die Leute alle Hannover 96 nicht fehleinschätzen, wie es wir es teilweise auch getan haben.
Also es bedeutet ja weiterhin, dass das Geld, also die Leute, die das Geld geben, das ist weiterhin Martin Kind. Also das hat sich ja nichts dran geändert. Also Martin Kind mit noch zwei anderen und Martin Kind aber zum größten Teil. Und Martin Kind hat dieses Geld nicht so, wie er gesagt hat, verschenkt und der hat auch nicht zu verschenken und der nimmt sich vielleicht unter Umständen auch den einen oder anderen Cent im Moment wieder raus, deshalb investieren wir so wenig. Aber Martin Kind ist und bleibt hier derjenige, der mit der Profiabteilung das große Geschäft macht und der hier das Sagen hat. Und solange da kein Geschäftsführer gefunden ist, der mit beiden Seiten, mit EV-Seite und mit Martin Kind gut kann, werden wir immer ein Problem haben. Und ich persönlich sehe diesen Menschen nicht. Man hatte da ja die wildesten Ideen, was nicht alles da kommen sollte. Es ist bisher keiner geworden. Und kleiner Spoiler, jeder wusste, dass dieses Gerichtsurteil so endet und so kommt, wie es dann am Ende gekommen ist. Und man hätte am nächsten Morgen, meinetwegen sogar schon am gleichen Tag um Nachmittag, hätte man sagen können, und hier ist der Geschäftsführer. Warum ist er nicht da? Weil sich keiner geeinigt hat, weil man keinen gefunden hat. Und ich weiß nicht, wie lange dieser aktuelle Zustand da noch weiter in der Schwebe sein kann. Es gibt eigentlich nur zwei Lösungen. Der EV sagt, okay, Geld bestimmt weiterhin über sich selber. Das wird nicht passieren. Dafür haben sie jetzt jahrelang gekämpft. Oder die andere Seite ist, der EV sagt, okay, wir kaufen die Geldseite auf. Dazu müsste die EV-Seite aber Geld haben. Also EV-Seite ist jetzt wirklich vereinfacht formuliert, aber ihr wisst, welche beiden Parteien hier bei uns im Moment rumtanzen. Hätten die das Geld, hätten sie das natürlich schon längst machen können. Martin Kind hat immer gesagt, wenn einer kommt und mir genug Geld gibt, verkaufe ich meine Anteile. Und ich glaube, er würde ihn auch an den EV verkaufen. Aber no money, much problems. Willkommen in Hannover.
Gut. Also, nicht die besten Voraussetzungen aktuell bei Hannover. Passt nicht so ganz zu den Ansprüchen, die man hat. Und Ansprüche hat der HSV aus Hamburg natürlich auch. Und das ist bei uns noch die große Frage nach den ersten beiden Ligaspielen. Wie passt ein Anspruch und gezeigte Spielanlage zusammen? Deswegen vorab die Frage an dich, Tobi. Wie bewertest du den HSV bisher? Wie sieht von außen betrachtet das Konzept von Baumgart aus, dass er nach Führung versucht, eher ruhiger, zurückhaltender, vielleicht ein bisschen seriöser zu spielen, was dann immer auch dazu geneigt hat, in eine Passivität zu rutschen, was jetzt auch nicht unbedingt der Stil von Steffen Baumgart ist, den man so kennt. Wie sieht das für dich von außen aus?
Ja, nehmen wir mal den Pokal raus. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass
das nehmen wir raus.
Das zählt nicht. Also 7-1 in Meppen ist beeindruckend. Ich glaube, es war der höchste Sieg des Wochenendes. Herzlichen Glückwunsch, aber
das nehmen wir raus.
Es ist ein ungewohntes Gefühl für euch in der zweiten Runde, für uns ja auch. Aber
es gibt nur erste Runde oder Halbfinale.
So,
wir wissen, wo der Weg hingeht.
Mindestens Halbfinale. Gut, dass wir euch dabei nicht im Wege stehen oder ihr uns. Also ich finde, ihr hattet mit Köln und Hertha, habt ihr erstmal bei der Auslosung oder beziehungsweise bei der Spielplangestaltung ein bisschen in die Scheiße gegriffen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Das hätte leichter gehen können, auch gerade auswärts starten in Köln. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, weil irgendwas an dem Tag war. Habe mir dann aber die Mühe gemacht, die eine oder andere Zusammenfassung und das eine oder andere Textchen dazu durchzulesen. Das hätte auch 2-2 ausgehen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ihr habt es gewonnen und habt gegen Hertha geführt. Und dann habe ich Fernseher eingeschaltet. Ich weiß, tut mir echt ein bisschen leid. Dann fiel das 1-1. Aber da habe ich den HSV auch dann nicht mehr stark gesehen in den letzten Minuten. Ab diesem 1-1. Ich finde, aber insgesamt dürftet ihr doch zufrieden sein mit dem Start. Ihr seid der große Favorit. Zumindest für mich, für viele andere auch. Und ich finde, dass ihr euch an den Trainer gewöhnen solltet, müsstet erstmal. Das wird anders sein. Das wird definitiv anders sein als Walter Ball. Da sind wir uns alle einig. Steffen Baumgart, der wäre auch mal fast zu Hannover gekommen. Das hatten wir vorhin schon ein paar Mal, aber gehört jetzt auch definitiv dazu. Damals, bevor er nach Köln gegangen ist, war er bei uns im Gespräch. Es gab wohl sogar schon ein Treffen mit Martin Kind, aber wahrscheinlich hat Martin Kind dann gesagt, was er verdienen könnte hier. Und dann hat er in Köln kurz nachgefragt, hat gesagt, ciao Kakao. Also ich fand ihn mal ganz cool, hätte den damals auf jeden Fall gerne gehabt. In Köln hat er jetzt nicht nur Pluspunkte bei mir gesammelt, aber ich glaube, das ist ja letzten Endes wie bei Leitl, er hat schon mal gezeigt, dass er aufsteigen kann. Ich glaube, er ist groß genug für den HSV, also das ist jetzt einer, der nicht untergeht bei euch, sondern der selber seinen Standpunkt vertreten kann, der Talking Points setzen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Match ist, was funktioniert. Sportlich mal gucken. Ich habe mir ein bisschen angeguckt, was ihr so transferiert habt. Also so viel war es ja tatsächlich gar nicht. Klar, Davy Selke vielleicht als Leuchtturmtransfer oder der immer als erstes ins Auge springt. Vielleicht sind das aber auch genau die Strategen, die ihr dann am Ende braucht, um die Lücke zu schließen und dann das eine oder andere Tor noch zu machen, die am Ende sonst im Frühjahr fehlten.
Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir versuchen werden, nach all dem, was Tobi eben erzählt hat, spielt das so ein bisschen meine Karten. Ich glaube, wir werden versuchen, Hannover auf den falschen Fuß zu erwischen und deren Unzufriedenheit auch aus dem Pokal und dem ganzen Saisonverlauf bisher auszunutzen. Es werden viele HSVer vor Ort sein.
Absolut. Das könnte davon fest also,
da
ausgehen.
Könnte man, wenn man ein frühes Tor erzielt, schon für eine gewisse Heimspielatmosphäre sorgen, wenn man früh trifft und die Hannover-Fans so ein bisschen schockt. Und also ich rechne mit einem deutlich offensiveren Start des HSV als in den Spielen gegen Köln und Hertha. Weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, weil viele denken, glaube ich, dass Baumgart sehr defensiv beginnen wird und sich das angucken wird. Ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, nee, nein. Ich glaube, wir werden alles nach vorne werfen, blindlings, aber ich glaube, dass wir deutlich offensiver beginnen werden als gegen Köln und Hertha.
Ich glaube das auch. Ich glaube, ihr müsst es auch machen. Wie gesagt, ich habe es vorhin erzählt, ihr trefft auf eine verunsicherte Truppe und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr, genau wie Lasse sagt, ein frühes Tor könnte da ganz, ganz unangenehm für uns enden. Ich glaube auch nicht, dass ihr dann eher aufhören solltet, aber das muss der Trainer dann entscheiden, wie er das sieht mit dem nach vorne spielen.
Dann sind wir uns nicht einig, weil ich glaube, Steffen Baumgart schaut zum einen auf die Personallage, wird auf Dompe und wohl auch auf Jatta verzichten müssen.
Ja, das ist ein Argument.
Und die gewonnene Sicherheit der Dreierkette, die wird er, glaube ich, noch nicht auflösen. Und wenn er die Dreierkette so spielt, vielleicht dann auch wieder mit Hatzi Kadunic, Muheim und Schonlau, dann werden wir, glaube ich, immer wieder in diese defensive Grundordnung rutschen mit Elfhatli und Meffert davor. Da bist du automatisch eigentlich mit 5 Defensivspielern schon da, die auch wirklich defensiv denken. Und Hannover hat gerne den Ball und ich denke, der HSV wird das schon zulassen, dass Hannover auch mit dem Ball zu Hause was machen muss. Einiges hängt vom Fitnesszustand von Robert Glatzel ab, weil Bobby als Mittelstürmer bei uns ist jemand, der die Balance und die Spielweise im Angriff komplett verändert. Ich glaube, wir würden mit Bobby von Beginn an einen anderen Offensivstil sehen, als mit Königsdörfer als alleinige Spitze, der würde dann rechts rausrücken, wie auch gegen Meppen. Das heißt, wenn wir die Variante Königsdörfer rechts, der dann vielleicht einrückt, auch mal die zweite Spitze bildet, Karabetz dann vielleicht rauszieht, aber mit Glatzel vorne als Fixpunkt hätten wir eine andere Spielanlage, die dann vielleicht schon ein bisschen offensiver ist, weil Robert Glatzel schon Bälle fordert, Bälle haben will, sich auch Bälle holt. Wenn Robert Glatzel noch nicht in die Startelf rückt, dann weiß ich nicht, ob wir eben ohne Jatta und Dompe und dann mit Elfhatli und Meffert auf der Doppel-6 dann schon jetzt offensiver werden. Ich glaube nicht, dass er schon auf Viererkette umstellt und dann hätten wir dann eher dieses Thema. Natürlich, Hannover ist verunsichert. Das wird auch beim HSV sicherlich bekannt sein, wie sich da so ein bisschen nach dem Auftaktsieg das da entwickelt hat und was da vielleicht auch für Unruhe herrscht. Wir werden sicherlich auch, wie in den Spielen gegen Köln und Hertha, auf das Führungstor gehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann Hannover kommen lassen. Und dann ist die Frage, wie geht das aus? Im ersten Spiel hat es geklappt, im zweiten haben wir am Ende noch ein blödes Tor kassiert. Und ich finde auch nicht, dass wir die Qualität von Hannover im Sturm unterschätzen sollten. Also auch die haben uns schon wehgetan. Es ist ja nicht so, dass die gar nichts können. Und deswegen ist es für mich momentan, auch weil es eben der dritte Spieltag ist, noch sehr, sehr schwer zu greifen, wie beide Mannschaften, die schon Ambitionen haben, Ansprüche haben, da aufeinandertreffen, weil sie sich, glaube ich, beide noch nicht so richtig gefunden haben in ihrer Spielanlage in dieser Saison.
Ja, ich wollte auch gar nicht despektierlich gegenüber Hannover 96 sein. Ich glaube schon bei so Spielern wie in Gangham, wenn ich den Namen so höre, ist das so ein typischer Spieler, wo ich Angst habe, dass der gegen uns trifft. Das ist genauso ein Spieler wie Linden Meiner, der jetzt zu Köln gewechselt ist. Das ist auch so ein Spieler, als der eingewechselt wurde, wusste ich auch, der schießt ein Tor gegen uns. Und ich glaube, Tobi, ich weiß nicht, Linden Meiner.
Würde ich mit Kusshand wieder zurückholen. Aber der ist natürlich damals gegangen, als wir abgestiegen sind, glaube ich, also ohne, ja, dass ich jetzt nachgeguckt habe. Viel zu gut, viel zu teuer für uns inzwischen.
Aber ein Gangkampf, der Name gibt mir die gleichen Flares. Von daher auf jeden Fall die Offensive von Hannover nicht unterschätzen, auch wenn sie jetzt nicht wirklich in Form ist, sag ich mal.
Aber der müsste halt auch überhaupt erstmal spielen. Also im Moment läuft der, soweit ich weiß, nicht unter nicht fit genug für 90 Minuten. Vielleicht hat sich das bis Freitag ein bisschen eingependelt. Ich habe ihn in Bielefeld, saßen wir in der ersten Reihe auf einer langen Geraden und da lief er in der zweiten Halbzeit dann bei uns auf und nieder. Da, wie du vorhin gesagt hast, das ist schon viehig und das ist einer, ich glaube, da können wir hoffen, dass der was bringt, aber im Moment ist er definitiv nicht weit genug drin. Also ich glaube weiterhin, wir werden mit dieser Viererkette spielen, wir werden Neumann neben Kunze auf die 6 ziehen, wenn Kunze nochmal mitspielen darf, also wir werden dann mit 2 Sechsern euch empfangen und dann werden wir da hinten auch defensiv genug stehen, damit ihr genug Platz habt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr die Chance habt, euch zurückzuziehen und uns groß kommen zu lassen. Ansonsten wird der Ball in der Mitte liegen und es ist wie beim Wasserball beim Anwurf. Keiner ist da und keiner hat Bock auf den Ball. Also
dann gehe ich Bier holen währenddessen.
Ja, das solltest du auf jeden Fall tun. Wir haben neue Becher, Lasse, um mal die wichtigen Sachen zu erwähnen.
Ich will einen Louis Schaub Becher.
Aber wichtig ist auch, dass Hannover in der Liga bis jetzt noch kein Tor kassiert hat. Also defensiv stehen könnt ihr. Ihr habt bis jetzt noch kein Tor kassiert.
Also defensiv stehen kann Ron-Robert Zieler. Ich habe es gesagt, beim Münsterspiel. Also wenn wir vier Buden kriegen, ist das vielleicht ein bisschen viel, aber es darf sich auch keiner wundern. Also Zieler war da in God-Mode. Und wir haben schon Tore gekriegt, würde ich sagen.
Okay, also Tobi ist nicht überzeugt von der aktuellen Form von Hannover.
Absolut nicht.
Wir sind allerdings beim HSV auch noch nicht ganz sicher und wollen uns auch nicht von dem 7:1 in Meppen blenden lassen. Das heißt, es könnte am Freitagabend ein ganz schönes Spektakel geben, je nachdem, welche Mannschaft dann vielleicht auch das erste Tor schießt und das die Dynamik des gesamten Spiels verändert. Tobi, du bist Gast, wir dürfen noch nicht tippen, aber du darfst gerne einen Tipp abgeben, wie das Spiel ausgeht.
Wenn ich jetzt mich hier hinstelle und sage, wir gewinnen, das ist komisch, ne? Glaubt mir keiner. Nö,
feel free.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie das bei diesem wilden 4:3 bei euch war. Da hat Sebastian Ernst hat ein Tor geschossen und eins vorbereitet. Also, und dann Louis Schaub noch. Naja, das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Ich glaube nicht, dass das so ein 4:3 wird. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also weder für euch noch für uns. Ich glaube, also zumindest wir versuchen es erstmal mit hinten dicht und werden dann am Ende 2:0 verlieren.
Oha. Das ist schon mal notiert, dass Tobi 2:0 für den Gast aus Hamburg tippt. Und dann schauen wir zum Abschluss unserer Folge nochmal auf die interessanten Duelle am dritten Spieltag. Da gibt es nach dem Freitagabend noch genug zu schauen. Es ist weiterhin nach 3 Spieltagen nicht alles aussagekräftig, aber es nähert sich auch das Ende der Transferperiode. Und ich denke, viele Vereine schauen jetzt natürlich nochmal genauer hin. Um eventuell zu reagieren, Lasse, hast du dir irgendein schönes Spiel ausgesucht, worüber wir nächste Woche zum Start sprechen können?
Ja, Magdeburg war ja in den letzten Jahren öfter mal Stolperstein für den glorreichen FC Schalke 04. Daher werde ich mir dieses Spiel am Sonntag anschauen. Ja, ich sehe da Chancen, dass Magdeburg eventuell wieder was holt.
Ja.
Gegen Gelsenkirchen.
Wenn Tobis Tipp eintrifft, hat er wahrscheinlich keine Lust mehr auf zweite Liga. Ich schaue mir am Sonntag Darmstadt gegen Nürnberg an. Ich hatte die Lilien als meinen Sleeper vor der Saison benannt. Und zwar positiv wie negativ. Und der Start ging komplett nach hinten los. Nürnberg ist für mich eine Wundertüte, die beim KSC 3:2 verliert, um dann Schalke 3:1 zu schlagen, die mit einem 5:1 da irgendwie in die Saison gestartet sind. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie wir dann in der nächsten Folge über diese Spiele sprechen und natürlich auch, was das Spiel HSV gegen HSV anbietet. Aber zum Abschluss sagen wir, Tobi, vielen Dank für deine Zeit und deine zahlreichen Insights zu Hannover, insbesondere auch zu den neuen Bierbechern. Das hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
Ich hoffe, die gibt's im Süden überhaupt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also in unserem Blog gab es neue Bierbecher, die waren super. Ich kann die wirklich empfehlen. Also trinkt ruhig ein Bier mehr im Stadion. Schmeckt auf jeden Fall.
Mit Henkel?
Nee, ohne Henkel und ohne Aufdruck. Ja. Aber mit einem QR-Code drauf. Kleiner Spoiler. Aber braucht er auch nicht einzuscannen, kommt da nicht weit mit. Ich wollte vielen Dank für die Einladung sagen. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ja, ach, Kinders, es ist ja auch nur Fußball. Aber vielleicht, ich hau auch noch einen Tipp raus. Fürth gegen Paderborn, Erster gegen Zweiter, Aufsteiger.
Oh, schön.
Ne? Das können wir mal gucken am Samstag.
Na also, dann hat Tobi uns nochmal hier das Top-Duell nochmal zum Abschluss geliefert. Und damit gehen wir in die dritte Spieltagswoche der noch jungen Zweiten dieser Saison und hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.
Genau der.
Ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.